Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Haben Sie sich eigentlich schon einmal die Frage gestellt, was Gott über Steuern sagt? Wie ist das menschliche Steuersystem entstanden? Sagt uns Gott, wie wir uns gegenüber dem Staat im Hinblick auf das Zahlen von Steuern verhalten sollen? Und die Frage, wird es Steuern im Millennium geben, wenn Christus zurückgekehrt ist auf diese Erde, um das Reich Gottes zu errichten? Nun, um es vorneweg zu sagen und gleich vorauszuschicken, wir müssen einen gewaltigen Unterschied treffen zwischen Steuern, die dem menschlichen System gemäß bezahlt werden, und dem Zehnten. Steuern wird in der Bibel so definiert, es ist etwas, was Cäsar gehört, dem menschlichen Herrscher. Aber der Zehnte ist etwas, was Gott gehört. Und der Zehnte muss natürlich auch Gott gezahlt werden. Nun, das erste Mal, dass das Wort Zehnter erwähnt wird in der Bibel, ist im Zusammenhang mit Abraham, der kam, um dem Melchisedek den Zehnten von allem zu geben, also dem Zuwachs von dem, was er erworben hatte. Nun, Melchisedek wird klar und deutlich in der Bibel definiert im Hebräerbrief als kein anderer als Jesus Christus. Jesus Christus, der damals als Melchisedek auf Erden hin und wieder lebte, auftrat. Er war nicht ein Mensch gewesen, er ist nicht im Fleisch geboren worden, das kam viel später, aber er schien und manifestierte sich hin und wieder als ein Mensch. Und er war der Priester des allerhöchsten Gottes, mit anderen Worten, Gottes des Vaters. Und Abraham wusste dies. Und so gab Abraham dem Melchisedek, Jesus Christus, den Zehnten. Und der Zusammenhang zeigt uns auch, dass es nicht darum ging, dass das auf einmal jetzt willkürlich geschah, dass Abraham irgendwo so die Idee jetzt bekam, ach, vielleicht sollte ich dem den Zehnten geben. Es war etwas, was eine Praxis darstellte und was in der Tat auch vorher schon geschehen war. Und Jakob später würde auch sagen, dass er Gott den Zehnten geben würde, wenn er meinte, dass er von Gott beschützt und gesegnet werden würde. Wir haben dies alles und viel mehr in unserer Broschüre veröffentlicht, die wir veröffentlicht haben, beschrieben, die Zahlung des Zehnten heute. Eine kostenlose Broschüre. Ich würde Ihnen empfehlen, sie anzufordern, wenn Sie sie noch nicht haben. Und wenn Sie sie haben, erneut zu lesen. Denn auch heute gilt das Zehntengebot nach wie vor. Es wird im Neuen Testament klar und deutlich gesagt. Wir lesen auch im Hebräerbrief, dass nachdem Jesus Christus kam, die Zehntenobligation wieder zurückging auf Christus von den Leviten, die es zeitweilig hatten. Die Obligation, es an Christus zu zahlen, die ja auch vorher bereits bestand, bevor es die Leviten gab. Und heute tun wir es, indem wir es an den Leib Christi zahlen, an seine Kirche. Aber wie gesagt, der Zehnte ist nach wie vor verbindlich und das Buch Malachi macht das sehr deutlich. Das Buch Malachi ist eine Prophezeiung für unsere Zeit heute. Sie geht auf den Zeitpunkt ein, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und Gott sagt, ihr, die gesamte Nation, ihr betrügt mich. Ihr betrügt mich damit, dass ihr mir nicht den Zehnten in voller Höhe zahlt und auch Opfergaben nicht. Und dies ist eine sehr schlimme Warnung, denn er sagt, das gesamte Volk, die gesamte Nation ist verflucht, weil sie den Zehnten nicht zahlt. Nun, die Bibel spricht in der Tat von 3 Zehnten. Auch dies nur kurz als Zusammenfassung gedacht, wiederum unsere Broschüre über den Zehnten geht näher darauf ein. Der erste Zehnte wird an die Kirche gezahlt, an den Leib Christi. Und es geht dabei darum, die Kosten dafür zu bestreiten und das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkünden und verkünden zu können. Und das ist das, was damit zusammenhängt. Dann gibt es in der Tat einen 2. Zehnten. Der 2. Zehnte wird nicht an die Kirche gezahlt, sondern er wird von dem Individuum selbst beiseite gelegt, um Geld zu haben für die heiligen Festtage, insbesondere das Laubhüttenfest, das man ja für 7 Tage und dann noch den letzten großen Tag, also an 8 Tagen, in zeitweiligen Wohnungen, also Hotels, zu halten hat. Das ist ja eine Vorschrift in der Bibel und man muss natürlich Geld dafür haben, um dies tun zu können und dafür gilt der 2. Zehnte. Es geht auch um die jährlichen Festtage, wo man dann auch hin und wieder reist, um mit Mitgliedern zusammen zu sein. Auch dafür können dann Gelder vom 2.10. benutzt werden. Und dann gibt es auch noch den 3.10. und der gilt für diejenigen, die Unterstützung brauchen. Und er wird gezahlt wiederum auch an die Kirche von denjenigen, die es können. Aber es geht hier um einen Zyklus. Und zwar jedes dritte und jedes sechste Jahr innerhalb eines 7-Jahres-Zyklus wird dieser Zehnte erbracht. Und die Bibel sagt, es geht hier um die Unterstützung von Fremdlingen, von Waisen, von Witwen, von Leviten. Auf die Leviten werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Damit die eben auch Geld haben können, um leben zu können. Wie gesagt, es gilt aber nur für diejenigen, die es können. Es ist der 3.10. für die Armen sozusagen, nicht von den Armen. Nun, daneben hat Gott auch hin und wieder zeitweilige Opfergaben angeboten und gesagt, man muss die also erbringen. Und hauptsächlich geht es hier um Opfergaben, auch während der heiligen Tage. Und dann gab es hin und wieder auch noch weitere, man könnte sagen, Steuern, aber mehr waren es Abgaben für das Heiligtum. In 2. Mose 30, die Verse 11 bis 16, wird dies erwähnt. Das Sühnegeld für das Heiligtum. Aber das war auch im Zusammenhang zu sehen, wenn Sie diesen Abschnitt lesen, mit Opfergaben. Alle die sind ja nun abgeschafft, mit anderen Worten Opfergaben im Hinblick auf das Opfern von Tieren. Das war ja nur eine zeitweilige ritualistische Situation. Bevor ich jetzt auf die Tatsache eingehe, dass es in der Tat auch im Millennium den Zehnten geben wird, zumindest was die drei Arten angeht für eine gewisse Zeit, möchte ich hier kurz einmal jetzt auf den 2.10. eingehen. Und auch dem 3.10. Von daher gesehen fangen wir mit dem 3.10. gleich einmal an. Der 3.10. wird eigentlich berechnet von Menschen, die getauft worden sind. Mit anderen Worten, man schaut sich das Taufdatum an und berechnet es in den meisten Fällen im Hinblick auf das Laubhüttenfest, wo dieses Taufdatum diesem Fest am nächsten ist. Und dann beginnt der Zyklus, also dann das dritte Jahr nach der Taufe oder nach dem Laubhüttenfest und dann das sechste Jahr, das siebte Jahr ist frei und dann fängt der Zyklus wieder von neuem an. Nun, der 1.10. sollte gezahlt werden von allen, die die Wahrheit über den 1.10. erkannt haben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den 2.10., wenn man an den Kirchenveranstaltungen teilnehmen will und als getaufte Mitglieder mit Sicherheit teilnehmen muss. Nun, es ist jetzt in der heutigen Zeit der sogenannten Coronavirus-Pandemie schwierig geworden. Da muss man gewisse Vorschriften erfüllen, um überhaupt an Veranstaltungen teilnehmen zu können, sich im Hotel versammeln zu können. Wir haben für das Jahr 2022 einen Vertrag mit dem Hotel abgeschlossen, sodass wir das Fest dort halten können, es sei denn, dass die Regierung uns da wieder Knüppel unter die Füße schmeißt. Das weiß man ja nicht, wie das jetzt läuft. Die Maßnahmen, die ergriffen werden, nicht nur in Deutschland und in Österreich und in Frankreich und in anderen europäischen Ländern, sondern eben auch in Australien, Neuseeland, Kanada und jetzt auch in Amerika, die sind ja an Panikmacher kaum mehr zu überbieten. Ich habe gerade heute gelesen, dass jetzt gesagt wird, dass diejenigen, die genesen sind, weil sie eben das Coronavirus erhalten haben, diese Zeit soll jetzt nur 3 Monate dauern und eigentlich sogar noch ein bisschen weniger, weil man auch die Zeit damit einrechnet, bevor sich die Symptome bemerkbar haben. Was für ein absoluter Unfug. Ich hatte Corona vor weit über einem Jahr, habe seitdem oft mit Menschen zu tun gehabt, die Corona hatten, habe nie wieder Corona erhalten. Ich bin auch nicht geimpft, um das deutlich zu machen. Interessant ist auch, dass gesagt wird, ja, die Ungeimpften, die sind jetzt verantwortlich für den Ausbruch der Coronavirus-Geschichte und die Geimpften nicht. Und man hat jetzt festgestellt, das stimmt ja gar nicht. Viele Geimpfte werden ebenfalls krank. Gerade jetzt wieder heute, der führende General ist jetzt an Corona erkrankt, obwohl er 2-mal geimpft war und den Booster-Shot erhalten hat. In Israel wird man jetzt 4-mal geimpft. Ich meine, wann hört der Wahnsinn auf? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Und die meisten Deutschen sind für den Impfzwang, wenn man den Medien glauben kann. Man betet natürlich und sollte dafür beten, dass Gott ein wenig Vernunft in die Massen der Deutschen bringt. Gerade auch für seine Kirche. sodass wir das Fest auch auf richtige Weise halten können. Nun, auch das klar und deutlich zu sagen. Wenn es wirklich darauf ankommt, dass man sich impfen lassen muss, um eben dann das Fest halten zu können, dann gehen wir davon aus, dass Gott uns beschützen wird. Uns, weil wir auf richtiger Basis, mit der richtigen Motivation eine Impfung durchführen würden. Nicht die anderen, die es aus falschen Motivationen heraus tun. Davon gehe ich keineswegs aus, dass da unbedingt Gottes Schutz vorliegen muss. Aber bei Gottes Volk, ja, das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass wenn Menschen, die zum Beispiel Prediger, nach Afrika geschickt worden sind, um dort das Evangelium zu verkünden und der Kirche dort, den Kirchenveranstaltungen und Versammlungen beizuwohnen, die Kirchenmitglieder zu unterstützen und so weiter und so fort, die mussten sich ja impfen lassen. Wir haben immer natürlich auch gebetet, dass Gott sie auf richtige Weise beschützen wird, was er auch getan hat. Ich meine, davon gehen wir aus. Wir müssen natürlich Gott an die erste Stelle setzen. Wir können nicht sagen, oh, wir lassen uns jetzt nicht impfen, dann können wir dann halt auch die Versammlung nicht besuchen. Das ist dann kein Problem. Das ist schon ein Problem. Also darum muss es natürlich auch gehen. Und was den 3.10. angeht, wie ich sagte, da ist natürlich jetzt die Frage, wird der im Millennium durchgeführt werden? Einige würden meinen, ja vielleicht nicht, weil es gibt ja dann keine Armen mehr im Millennium und von daher bräuchte man auch den 3.10. nicht, aber das wäre ein Trugschluss, denn es ging ja auch, wie ich sagte, auch bei dem 3.10. um Leviten. Und die Leviten hatten keinen Erbsitz im Lande. Und genauso wird es auch im Millennium erfolgen. Schauen wir uns einmal 5. Mose 14 hierzu an, die Verse 28 und 29. 5. Mose 14 und Vers 28. Und um es noch deutlich zu sagen, was da in Australien wieder geschehen ist mit diesem Top-Tennisspieler. Eine absolute Sauerei. Was jetzt in Deutschland, zum Beispiel in Hamburg und in Bayern geschehen ist, wo man einfach Leute, die ins Krankenhaus kamen, nicht unbedingt wegen Covid, sondern mit Covid, und man hatte den Status nicht gewusst, ob die jetzt geimpft waren oder nicht geimpft, hat man den einfach zu den Ungeimpften gerechnet. Und damit waren natürlich die Zahlen für Ungeimpfte, die wegen Covid oder mit Covid ins Krankenhaus kamen, astronomisch hoch. Total verfälscht. Politiker haben sich ausgesprochen während der Wahlkampagne in Deutschland, dass es keinen Impfzwang geben wird und vor allen Dingen auch, dass man nicht die Ungeimpften benachteiligen wird. Alles diese Versprechen sind gebrochen worden. Ich meine, von Politikern gebrochen worden. Man kann ja auch denen nicht trauen. Ich meine, die Tatsache, dass jemand ein Politiker ist, besagt ja, dass man ihnen nicht trauen kann. Denn ein Politiker ist ja jemand, das ist ja auch im gängigen Sprachgebrauch der Fall, dem man eben nicht trauen kann. Wenn Sie einen Menschen einen Politiker nennen, dann bedeutet dies, ja, den kann man ja nicht unbedingt trauen, dem, was er sagt. Alles das geschieht aufgrund von Panikmache und natürlich letztendlich aufgrund von Geld. Die Tatsache, dass Genesende nur 3 Monate und weniger als 3 Monate Schutz haben sollen, bedeutet ja, die müssen sich wieder impfen lassen. Man spendet also Geld, man gibt Geld aus. Massen an Geld. Auf da werde ich noch gleich zu sprechen kommen. Hier in Amerika hat man sich Vakzine, Impfstoffe gekauft zu, ich weiß nicht, Millionenhöhe. Und die liegen da irgendwo jetzt rum. Dann, es gibt ja auch ein gewisses Verfallsdatum. Ich glaube, in Deutschland ist die Katastrophe genau die gleiche. Und natürlich geht es jetzt auch um Tests. Die kann man hier gar nicht bekommen. Man kann keine Tests zurzeit bekommen. Das zeigt die absolute Inkompetenz der amerikanischen Regierung. Die sind gar nicht erhältlich. Obwohl man Tausende, zigtausende, ich möchte fast sagen Millionen von Dollar ausgegeben hat, um diese Tests herzustellen. Und jetzt sind die gar nicht erhältlich. Zurückgehend jetzt zu dem Millennium, denn da wird es alles anders sein. Da lesen wir in 5. Mose 14 und Vers 28. Alle 3 Jahre, das ist jetzt der 3.10., der wurde alle 3 Jahre gezahlt. Der 1.10. wurde jedes Jahr gezahlt. Alle 3 Jahre sollst du aussondern den ganzen 10. vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt. Und dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Witwe und die Waise, die in deiner Stadt leben, und sollen essen und sich sättigen, auf dass sich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand, die du tust. Also hier geht es um den 3.10. und ganz besonders wird hier auch der Levit angesprochen, natürlich die Witwe, der Waise, der Fremdling. In 4. Mose 18 lesen wir die Verse 20 und 21. 4. Mose 18 und Vers 20. Und der Herr sprach zu Aaron: Du sollst in ihrem Lande kein Erbteil besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben, denn ich bin dein Erbteil und dein Erbteil inmitten der Israeliten, den Söhnen Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel als Erbteil für diesen Dienst, den sie an der Stiftshütte tun. Und genau das Gleiche wird sich im Millennium ereignen, wenn der Tempel gebraucht wird und Tieropfer zumindest für eine Zeit wieder gebracht werden. In Hesekiel Kapitel 44, da lesen wir die Verse 28 bis 30. Hesekiel 44, Vers 28, und Erbbesitz sollen sie nicht haben, die Leviten, denn ich bin ihr Erbbesitz. Auch sollt ihr ihnen kein Eigentum an Land geben in Israel, denn ich bin ihr Eigentum. Sie sollen ihre Nahrung haben vom Speisopfer, Sündopfer und Schuldopfer, und alles dem Band verfallenen Israel soll ihnen gehören, und das Beste, besser übersetzt, das Erste von allen ersten Früchten, und die Abgaben von allem, worin ihr Abgaben leistet, sollen den Priestern gehören, ihr sollt den Priestern auch die Erstlinge eures Teiges geben, damit Segen auf deinem Hause ruhe. Es geht also hier ganz eindeutig um die Zahlung des Zehnten, inklusive des dritten Zehnten, aber es geht eben auch um den ersten Zehnten, wie der letzte Vers in Hesekiel 44 es deutlich macht. Es geht hier auch darum, dass die Leviten wieder für eine gewisse Zeit den Zehnten dann entgegennehmen werden von, das ist jetzt wichtig zu begreifen, unbekehrten, noch nicht getauften Menschen. Die Leviten werden nach wie vor diese Aufgabe dann haben, und zwar von allem, was an Zuwachs besteht. Soweit das System des Zehnten. Jetzt wollen wir ein wenig über das System der Steuern sprechen, das menschliche Steuersystem. Und dann können Sie vielleicht auch gleich schon gewisse Unterschiede sehen zwischen diesen beiden Systemen. Nun, wir wissen nicht, wann das menschliche Steuersystem entstanden ist, aber wir können deutlich sagen, vor allen Dingen, wenn es um Israel geht, dass es Gott in keinster Weise etabliert hat. Das Steuersystem in Israel, und ich würde sagen in der ganzen Welt, wurde aufgrund von Sünde, von sündhaftem Verhalten etabliert. Schauen wir uns einmal kurz an, was in 1. Samuel 8 geschrieben steht. Da wird nämlich etwas gesagt über die Tatsache, dass die Israeliten jetzt einen König wollten. Die wollten nicht mehr, dass Gott über ihnen herrschen würde. Und Samuel hat sie gewarnt. Der Prophet Samuel sagte, wenn ihr das tut, das wird euch sehr viel Unheil bringen. Ihr solltet das nicht tun, aber die wollten es trotzdem. Aber lesen wir 1. Samuel 8 und Vers 10. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte und sprach, das wird des Königs Recht sein, oder besser des Königs Verhalten, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seine Wagen und Gespanne, auf dass sie vor seinen Wagen herlaufen, zu Hauptleuten über 1050, dass sie mit ihm seinen Acker bearbeiten, seine Ernte einsammeln, dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinem Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Vers 16, und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Und wenn ihr dann schreien, wird er zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Schauen Sie, der König, die Regierung, die menschliche Regierung wurde Steuern erlassen. Hier wird vom Zehnten gesprochen, wie wir gleich sehen werden. Heute wird weitaus mehr gefordert als nur der Zehnte. Es war dies aufgrund von Sünde, denn es war sündhaft, dass die Israeliten einen König wollten. Und so ist das gesamte Steuersystem des Menschen aufgrund von Sünde entstanden. Der Zehnte Gott gegenüber muss nach wie vor gezahlt werden. Das Steuersystem kommt dann noch hinzu. Es ging darum, dass die Menschen nicht wollten, nicht wollen, dass Gott über sie herrscht. Wenn Gott über uns herrschen würde, wäre dieser ganze Wahnsinn des menschlichen Steuersystems gar keine Diskussion mehr. Aber in Lukas Kapitel 19, und lesen wir einmal, was hier gesagt wird in Vers 14. Es geht hier um seine Bürger, die Bürger von Jesu Christi. Das heißt, Jesus Christus kam in sein eigenes und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie lesen das in Johannes 1 und Vers 11. Und hier heißt es jetzt in Lukas 19 und Vers 14, seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Nein, wir wollen nicht, dass Gott über uns herrscht. Wir wollen nicht hören, was Gott uns sagt. Und deswegen produzieren wir unseren eigenen Mist. Ob es jetzt die Armee ist, ob es Kriege sind, ob es das Steuersystem ist, ob es das Rechtssystem ist, vom religiösen System ganz zu schweigen und auch dem System der Erziehung. Man denke an Evolution, man denke an die Gleichschaltung aller Geschlechter oder auch, was man so Geschlechter nennt. Alles dies natürlich aufgrund von falschen Ideen, weil man sich Gott nicht untertan lassen und machen will. Nun, die Frage ist, bedeutet dies aber jetzt, da nun das Steuersystem aufgrund von Sünde entstanden ist, dass wir dann keine Steuern zu zahlen haben? Nun, das muss klargestellt werden in der Bibel, denn man könnte sagen, ja, das ist in der Tat der Fall. Man sollte an sich keine Steuern zahlen. Die Regierungen benutzen die Steuern sowieso für viele ungöttliche Zwecke, was in der Tat richtig ist. Und so hat Christus deutlich gemacht, und so hat auch das Neue Testament sehr deutlich gemacht, dass wir als Christen nach wie vor die Steuern zu zahlen haben. Und damit hört unsere Verantwortung allerdings auf. Aber hören wir uns einmal an, was wir in Lukas Kapitel 20 lesen. Lukas 20 und in Vers 22. Da wurde nämlich Christus gefragt von heuchlerischen Fragestellern, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er aber merkte ihre List, ihre Heuchelei, und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Und sie sprachen des Kaisers. Und er aber sprach zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, also mit Antworten, Steuern. Und gebt Gott, was Gottes ist, mit Antworten, der Zehnte. Also Christus hat deutlich gemacht, nein, wir müssen trotzdem, trotz allem, Steuern zahlen, und das sagt Paulus auch in Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13 und die Verse 6 und 7. Deshalb zahlt er ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, und Ehre, dem die Ehre gebührt. Es geht also jetzt darum, dass wir insoweit der Obrigkeit gehorsam sein müssen. Wir lesen auch, dass Josef und Maria in Lukas Kapitel 2 die Verse 1 bis 5 der Obrigkeit insoweit auch gehorsam waren. Wir lesen Lukas 2, die Verse 1 bis 5. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Es geht hier um Steuererhebung. Es geht darum, man wird geschätzt zum Zwecke der Erhebung von Steuern. Man wollte sehen, wer wo wohnt und wer was für einen Besitz hat, damit man dann die schön besteuern konnte. Und es heißt dann, und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, an jeglicher in seine Stadt. Und so taten dies auch Maria und Josef. Die haben sich also da nicht als Rebellen gezeigt und gesagt, nee, wir gehen da jetzt nicht hin, denn die wollen uns nur deshalb schätzen, um zu sehen, wie sie uns besteuern können. Nun, es gibt sogar ein interessantes Beispiel in Matthäus 17, wo auch deutlich wurde, dass wir Steuern zu zahlen haben, selbst wenn das im menschlichen Verständnis her gar nicht mal so plausibel ist. Aber in Matthäus 17, Vers 24, da heißt es, und als sie nun nach Kapernaum kamen, da traten sie zu Petrus, diejenigen, die den Tempelgroschen einnahmen, es geht hier um eine Tempelsteuer, und sprachen, zahlt euer Meister nicht den Tempelgroschen? Er aber sprach, ja. Und als er in das Haus kam, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll oder Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Und er sprach zu ihm, Petrus, von den Fremden. Und Jesus sprach zu ihm, so sind die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, hierauf kommt es jetzt an. Geh hin in das Meer oder an das Meer und wirf die Angel aus und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. Und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du den 2 Groschen oder ein 2 Groschen Stück finden. Das nimm und gib's ihnen für mich und für dich. Also selbst, obwohl Christus gar nicht obligatorisch diese Tempelsteuer hätte zahlen müssen, hat er es gleichwohl getan, um keinen Anstoß zu erregen, um denen nicht irgendwie anders zu geben, ihn zu denunzieren. Nun, letztendlich wurde er gleichwohl denunziert und man log über ihn, das war klar, das wusste er auch. In Lukas 23, die Verse 1 bis 2, da werden diese falschen, lügenhaften Anschuldigungen zitiert. Die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben. Und spricht, er sei Christus ein König. Eine totale falsche Idee, eine falsche Anschuldigung, genau das Gegenteil, hatte Christus ja gesagt und getan. Aber wie auch immer, die Frage ist natürlich, kann man sich dann Steuererleichterungen verschreiben? Kann man also, muss man alles bezahlen, auch wenn man es laut Gesetz nicht zu zahlen bräuchte? Natürlich nicht. Wenn Sie Grund haben, sagen wir einmal, gewisse Abzüge zu machen von ihren Steuern, dann können sie das natürlich auf jeden Fall tun. Darum geht es keineswegs. Und wir müssen auch begreifen, dass die Bibel nicht in sehr vorteilhafter Weise von Zöllnern spricht, von denen, die die Steuereinnahmen oder den Zoll einnahmen. Und ich möchte kurz einmal hier auf ein paar Beispiele eingehen. Der Apostel Matthäus, der auch das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, der wurde ja auch Levi genannt, der war ursprünglich ein Zöllner. Nun, Christus berief ihn, damit er ihm folgen sollte. Er hat ihn auch in die Predigerschaft hinein berufen. In Lukas Kapitel 5, da lesen wir die Verse 27 und 28. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das ist sehr wichtig. Er verließ alles. Er war nicht weiterhin als Zöllner tätig. Schauen wir uns auch als Parallelstelle Matthäus Kapitel 19 an, denn die anderen Apostel mussten das auch tun. Matthäus 19 und Vers 27, da sagt nämlich Petrus Folgendes zu Christus. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Sie haben nicht mehr als Fischer gearbeitet. Nun, nachdem Christus gestorben und auferstanden war, da haben sie zunächst einmal doch wieder als Fischer arbeiten wollen, weil sie sagten, ja, alles sei vorbei. Aber Christus musste ihnen zeigen, nee, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen, aber du brauchst hier nicht weiter deinem Beruf als Fischer nachzugehen. Schauen wir uns einmal jetzt Matthäus 9 an. Da finden wir nämlich einen sehr interessanten Bericht über Zöllner. Matthäus Kapitel 9, die Verse 10 bis 13. Es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder. Sünder, Prostituierte, Huren, ist damit hauptsächlich gemeint. Und sie saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Tja, und als das die Pharisäer sahen, da sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Aber hier wird etwas Wesentliches ausgelassen. Es heißt hier, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Reue oder zur Umkehr. Die Schlachterbibel schreibt, Sünder zur Buße. Und so schreibt es auch die Lutherbibel 2009, aber Buße ist eigentlich keine so eine gute Übersetzung. Besser ist es Umkehr. Er hat die Sünder, die Huren, die Prostituierten, die Zöllner, die Sünder sind, berufen, um umzukehren. Hat er nicht gesagt, ihr könnt weiter eurem Beruf nachgehen. Schauen Sie, die Zöllner, die waren verachtet in der damaligen Gesellschaft. Das lag auch daran, dass die vielfach zu unlauteren Mitteln griffen, um Steuern und Zöllner und Zölle zu erpressen von den Menschen. Und sie wurden dann Huren und Sündern gleichgestellt. Und deswegen die Frage, ja, wie kann denn Christus hier mit solchen Menschen verkehren? Aber Christus kam, um die Menschen zur Reue zu bringen, diejenigen, die sich etwas sagen ließen. Und so hat er den Levi berufen. Er hat auch nachher Zachäus berufen. Das war ein Oberer von den Zöllnern. Sie lesen das in Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Lukas 19, 1 bis 10 geht darauf ein. Nun, das war jemand, der wollte das Richtige tun. Es war nicht jemand, der ganz klar in Ungerechtigkeit lebte, aber er war eben halt ein Zöllner. Und er ist dann auch jemand gewesen, zu dem Christus einkehrte. Und wiederum haben dann die Menschen gesagt, ja, wie kann der so etwas tun? Auch Johannes der Täufer hat deutlich gemacht, dass Zöllner bereuen müssen. Aufgrund ihrer Tätigkeit. In Lukas Kapitel 3. Lukas Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Das taten die meisten ja doch. Die haben viel Geld erpresst. Aber es geht hier um Reue. Es geht hier um einen anderen Lebensweg. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer sagte, ihr müsst umkehren. Ihr müsst umkehren. Und nicht zu fordern, was über das hinausgeht, was euch vorgeschrieben ist, ist ein Weg hin zur Umkehr. Aber mehr war natürlich notwendig. Und Jesus hat in keinster Weise die Tätigkeit von Zöllnern beschönigt und gesagt, ja, das sind so gerechte Menschen, wie die anderen auch. Nein, er kam, um die Sünder zur Umkehr zu berufen. In Matthäus Kapitel 18, da wird ein Beispiel genannt, wenn jemand in der Kirche, in der Gemeinde, nicht hören will, was die Kirche lehrt, was die Prediger sagen, dann heißt es in Vers 17 von Matthäus 18, hört er auch auf die nicht, so sage es der Gemeinde, und hört er auch die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Also es wird schon hier eine gewisse Kategorie zum Ausdruck gebracht. Und gleichwohl sagt Christus etwas Bedeutsames in Matthäus 21, die Verse 31 und 32. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren, also die Sünder, die kommen eher oder zeitlich gesehen vor euch ins Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht, aber die Zöllner und die Huren, die glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, da reute es euch nicht, so dass ihr ihm danach geglaubt hättet. Es geht hier wiederum um Reue. Es geht hier wiederum um Glaube. Die Zöllner, die Huren, die bereuten. Und so haben sie geglaubt. Und deswegen werden sie eher zeitlich gesehen ins Reich Gottes kommen als die Ungläubigen, unbußfertigen Pharisäer, die eben nicht bereuten, nicht bereuen wollten. Für die wird's länger dauern, bis sie dahin kommen, dann endlich zu erkennen, wie selbstgerecht sie eigentlich sind. Und diese Selbstgerechtigkeit, die wird auch in Lukas Kapitel 18 angesprochen. Lukas 18, angefangen Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Und es gingen dann zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner aber stand ferne. Er wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab ins Haus, nicht jener. Mit anderen Worten, der Zöllner bereute. Und er sah seine Sünde. Und er scheinbar änderte seine Lebensweise. Und so hatte er Vergebung der Sünde erlangt. Er ging gerechtfertigt nach Hause. Der Pharisäer keineswegs, der hatte noch nicht mal gesehen, wie er in Sünde lebte. Und so hat Christus in keinster Weise diejenigen abgewandt und abgewiesen, die zu ihm kamen, um ihm zuhören zu können. In Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2 und in Vers 15. Es begab sich, dass er zu Tische saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Sie folgten ihm nach. Mit anderen Worten, die waren jetzt keine Zöllner und Sünder mehr, wie ich das hier lese. Aber die waren es einmal gewesen. Und die waren dafür auch bekannt gewesen. Aber sie hatten eine Umkehr durchgeführt in ihrem Leben. Lukas Kapitel 5. Lukas Kapitel 5. Und Vers 29. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Hause, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße, heißt es hier auch. In der revidierten Lutherbibel 2017, oder besser zur Umkehr, zur Reue. Das war sein Ziel, dass die erkannten, wie schlecht sie lebten und dass sie eine Änderung in ihrem Leben durchführen mussten. Lukas Kapitel 15 und Vers 1. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Ja, und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Schauen Sie, Matthäus, der war auch ein Zöllner. Aber er hat nicht als Zöllner weiter fungiert, nachdem er von Christus berufen worden war, um ihm zu folgen. Selbst wenn er als Zöllner ehrlich gehandelt hätte, scheinbar hat er das aber auch nicht getan, er hat aber in diesem Beruf dann nicht eine Fortsetzung gefunden. Schauen Sie, wir sind dazu angehalten, Steuern zu zahlen. Aber damit hört unsere Verantwortung auf. Was mit dem eingenommenen Steuergeld geschieht, ist nicht mehr unsere Verantwortung. Aber das bedeutet nicht, dass Gott die Regierungen und diejenigen, die da mitarbeiten, in irgendeiner Form rechtfertigt. Die werden nach wie vor für ihre Verschwendung von Steuergeldern, für die falschen und ungöttlichen Punkte, die für Steuern ausgegeben werden, die werden dafür verantwortlich gemacht. Die müssen Verantwortung ablegen. Und Sie und ich haben das Potenzial, unter Jesus Christus, wenn das Reich Gottes hier auf Erden errichtet wird, über diese Menschen zu richten und denen zu zeigen, wie falsch sie gelebt haben, wie falsch sie aktiv gewesen sind. Und so ist nach wie vor deutlich, dass das Steuersystem des Menschen sündhaft ist, in Sünde geboren wurde, Konsequenz von sündhaftem Verhalten ist. Und je mehr Steuern eingenommen werden in einem Land, umso mehr mag Gott dieses Land als ungerecht ansehen. Schauen wir uns das einmal an in Sprüche Kapitel 29. Die Warnung ist deutlich, dass das Erheben von Steuern und ganz besonders von hohen Steuern ein Land vernichtet, zugrunde richtet, zerstört. Ein Land und das Volk. Und diejenigen in den Regierungsämtern, die dafür verantwortlich sind, die werden sehr wohl verantwortlich gemacht werden, wenn Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird. In Sprüche 29 und Vers 4. Ein König richtet das Land auf durchs Recht. Wer aber viel Steuern erhebt, der richtet es zugrunde. Das ist die Warnung. Man sollte sich sehr überlegen, für was man Steuern erhebt und wie vor allen Dingen man diese Steuern gebraucht. Ein Land, das mehr und mehr Steuern erhebt und dann auch noch Schulden macht und dann die Steuern für total falsche, ungöttliche Projekte verwendet. Ein solches Land ist nicht gerecht in Gottes Augen. Und eine solche Regierung ist nicht gerecht in Gottes Augen. Das ist das Mindeste, was man dazu sagen kann. Die Menschen, die über ein Land herrschen, ob das jetzt in einem diktatorischen Land ist oder einem demokratischen Land, und die meisten demokratischen Länder heute werden mehr oder weniger sowieso diktatorisch, die lassen sich gerne auf eine gewisse Weise ansprechen. Die wollen den Eindruck erwecken, dass sie es ja nur gut meinen, sie haben ja nur das Interesse der Bevölkerung im Auge. Das hört man ja auch gerade heute immer und immer wieder. Es geht ja um die Gesundheit der Bevölkerung. Und in vielen Fällen geht es um ganz was anderes. In Lukas 22, da lesen wir in Vers 26. Oder fangen wir mit Vers 25 an. Er sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker. Die Regierungen herrschen über ihre Völker. Die Administration herrschen über ihre Völker. Die Politiker herrschen über ihre Völker. Und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Wohltäter. Ja, die haben das Wohl des Volkes im Auge. In Matthäus Kapitel 20 und Vers 25. Matthäus 20 und Vers 25. Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisset, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Und das kann sich heute auch auf Gewalt beziehen, dass man sie zu Hause einsperrt oder dass man ihnen nicht gestattet, gewisse Lokalitäten aufzusuchen, weil man ja nicht geimpft ist, weil man ja nicht dieses tut, weil man ja nicht jenes tut. Aber er sagt in Vers 26, so soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Es gab einmal einen Fürsten, der nannte sich den Diener, den ersten Diener des Staates. Nun, ein ganzer Diener war er auch nicht. Aber das Problem ist, die meisten denken gar nicht daran, dem Volk zu dienen. Die denken daran, an eine Machtposition zu gelangen und dann in dieser Machtposition zu bleiben. Es sind keine Wohltäter, die wirklich das Wohl in die Tat umsetzen für das Volk. In 1. Könige, Kapitel 12, da gibt es eine sehr interessante Episode, wie ein König ungerecht ist, hohe Steuern erhebt und damit das Land in den Ruin treibt. 1. Könige 12, angefangen in Vers 1. Das ist nach dem Tode von Salomo. Und Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und Jerobeam, der Sohn Nebats, hörte das, als er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, und kehrte aus Ägypten zurück. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam und die ganze Gemeinde Israel kamen und redeten mit Rehabeam und sprachen: Dein Vater, also der Rehabeam, war der Sohn von Salomo, dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das schwere Loch leichter, das er uns auferlegt hat, so wollen wir dir untertan sein. Die Hoffnung für alle übersetzt diesen Vers. Er hat hohe Steuern verlangt und uns zu harter Arbeit gezwungen. Damit ist mit diesem Joch, diesem harten Dienst gemeint. Vers 5. Er aber sprach zu ihnen, geht hin bis zum dritten Tag, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin und dann berät er sich mit seinen Ratgebern. Die ersten, die waren die Älteren, die hatten den richtigen Rat, aber dann kamen die Jüngeren, die halt eben in keinster Weise qualifiziert waren, die gaben ihm den falschen Rat. Und diesen Rat hat er dann gefolgt und ist ihm gefolgt. Und in Vers 11 lesen wir: Nun, mein Vater hat euch und auf euch ein schweres Joch gelegt, aber ich will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Mit anderen Worten, er hat viele Steuern verlangt, mein Vater, er hat es auch in der Tat wirklich getan, durch seine ganzen Projekte, die er durchgeführt hat, hat er sehr viel Steuern, viel zu viel Steuern verlangt. Salomo war ja auch nicht unbedingt der gerechteste Mann auf Erden, das wissen wir ja. Aber dieser Sohn hier, der ist noch dümmer und er sagt, nein, ich will das noch schlimmer machen. ich werde euch noch mehr Steuern auferlegen. Und woher heißt er, ich werde euch mit Skorpionen züchtigen? Da ging es hier um lederne Peitschen, die hatten solche Metallstücke in sich. Und die waren natürlich schlimmer noch, weitaus schlimmer als normale Peitschen oder Ruten, mit denen man gezüchtigt werden konnte. Und das wurde denen jetzt gesagt, und die waren natürlich jetzt ausgesprochen erbost über das Ganze und waren sehr rebellisch. Vers 15, und so hörte der König nicht auf das Volk, denn so war es bestimmt von dem Herrn, auf das er sein Wort wahrmache, dass er durch Ahia von Silo geredet hatte zu Jerusalem oder Jerobeam, dem Sohn Nebats. Es ging darum, dass eine Reichsspaltung erfolgen würde. Und in Vers 18 lesen wir dann, und als der König Rehabiam den Thronvogt Adoniram hinsandte, da warf ihn ganz Israel mit Steinen zu Tode. Dann haben sie sich dann von dem Haus Juda getrennt. Dieser Thronvogt, das war der Aufseher über die Fronarbeiter. Das war also die absolut schlechteste Wahl, die dieser König treffen konnte, den auch noch da jetzt hin zu den Menschen zu senden, offensichtlich in dem Bestreben, Steuern einzunehmen. Und dann haben sie ihn gesteinigt. Das ist ein sehr interessantes Beispiel, wie man ein Land zugrunde richten kann. Natürlich ließ Gott dies zu. Er wollte das natürlich auch aufgrund der Sünde, die bereits schon bestand in Israel und in Juda. Lesen wir ein weiteres Beispiel in Amos, Kapitel 5. Amos, Kapitel 5 und in Vers 11. Auch hier wiederum wird die Ungerechtigkeit, auch im Hinblick auf das Erlassen von Steuern, beschrieben. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Und dann wird noch mehr von Frevel und Sünden gesprochen, und sogar geht es darum in Vers 13, also das heißt, der Kluge, der muss sogar schweigen, denn wenn der den Mund aufmacht, dann wird er verfolgt. Es ist dies eine böse Zeit, und das sehen wir heute auch immer wieder, dass wenn man etwas sagt, was nicht der allgemeinen propagierten Meinung entspricht, dann wird man zensiert, dann wird man blockiert, dann wird man irgendwo nicht mehr jemand sein, dem es erlaubt ist, überhaupt seine Meinung kundzutun. Also hier wiederum auch ein weiteres Beispiel. Sie können sich nachher auch 2. Könige Kapitel 23 anschauen, die Verse 31 bis 37, wo auch wiederum ein Beispiel genannt wird von einem ungerechten König, der auch wiederum sehr viele Steuern erhoben hat. Und diese Ungerechtigkeit hat klar mit dem Erheben und Erpressen von Steuern zu tun. Denn schauen Sie, wenn man ein Volk mit hohen Steuern belastet, dann ist das kein gerechtes Verhalten. Schauen wir uns einmal Micha Kapitel 2 an. Micha Kapitel 2. Und wir werden nachher noch sehen, welche Länder ganz besonders unter diesem Fluch existieren. Diesem Fluch, der folgt, wenn man ein Land mit zu hohen Steuern belegt. Micha Kapitel 2. Es ist ein bisschen immer schwierig, das Buch Micha zu finden. Das ist also nach, für den Fall, dass Sie auch noch am Suchen sind, dem Buch Jona und vor dem Buch Nahum. In meinem Geist meine ich immer, Micha müsste vor Jona in diesen Büchern stehen, aber es steht eben dahinter. Aber in Micha, Kapitel 2 und Vers 2, da lesen wir, das geht hier eben um diese bösen Menschen. Sie begehren Äcker und nehmen sie weg. Häuser und reißen sie an sich. Und so treiben sie Gewalt mit eines jeden Hause, mit eines jeden Erbe. Es geht natürlich hauptsächlich um die Regierenden, um die Herrschenden, was die so treiben. Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Und ich sprach, höret doch, ihr Häupter Jakobs und ihr Herren im Hause Israel, ihr sollt die sein, die das Recht kennen. Aber sie hassen das Gute und lieben das Arge. Sie schinden ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fressen das Fleisch meines Volkes. Und wenn sie ihnen die Haut abgezogen und ihnen die Knochen zerbrochen haben, dann zerlegen sie es wie für einen Topf mit Fleisch für den Kessel. Auch hier wird klar und deutlich mit angesprochen, diese enormen Steuerlasten, die die Menschen aussaugen. Regelrecht aussaugen. So wie Blutegel, die einem das Blut aussaugen. In Kapitel 7, Micha 7, die Verse 2 bis 4. Die frommen Leute sind weg in diesem Lande und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut. Und jeder jagt den anderen, dass er ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Oberer und Richter fordern Geschenke inklusive hohe Steuern. Schauen Sie. Der Gewaltige redet nach seinem Mutwillen und so verdrehen sie alles. So verdrehen sie alles. In Micha Kapitel 6 und Vers 8 wird uns das Gegenteil gesagt, wie wir uns verhalten sollen auch anderen Menschen gegenüber. Micha 6 und Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Andere Übersetzungen haben hier Recht tun, Güte oder Barmherzigkeit üben. Was ist Barmherzigkeit? Was hat Barmherzigkeit mit hohen Steuerlasten zu tun? Absolut nichts. Was hat Liebe und Güte und Recht und Demut mit dem Erpressen von hohen Steuern zu tun? Absolut nichts. Und darauf kommt es hier letztlich an. Das müssen wir verstehen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, was Gott noch über Steuern und das menschliche Steuersystem zu sagen hat. Sprüche, Kapitel 29. Wir bleiben jetzt ein wenig im Buch der Sprüche. Sprüche 29 und in Vers 2. Wenn der Gerechten viele sind, da freut sich das Volk. Wenn aber der Frevler herrscht, dann seufzt das Volk. Warum? Weil der Frevler eben das Volk aussaugt. Auch durch Steuern. Und das ist natürlich ganz besonders der Fall, wenn ein Frevler herrscht, der sich nicht auf wahr oder wahre Ratgeber bezieht, der sie nicht erhält. Zunächst einmal Sprüche Kapitel 11 hat etwas dazu zu sagen. Sprüche Kapitel 11 und in Vers 14. Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, da findet sich Hilfe. Aber viele Ratgeber, die weise sein müssen. Aber wenn da keine weisen Ratgeber da sind, dann geht das Volk unter, wie ja diese jungen Leute dem Sohn von Salomo gesagt haben, oh, du musst die Steuern noch erhöhen, dann wird es dir wohlgehen. Nein, das Volk ging unter, die Nation war gespalten und wurde gespalten. Halten Sie Ihren Finger hier im Buch der Sprüche, aber gehen wir kurz zu Prediger, Kapitel 4 und Vers 13. Prediger 4 und Vers 13. Ein Knabe, der arm, aber weise ist, ist besser als ein König oder ein Regierender oder Regierende, der alt, aber töricht ist und nicht mehr versteht, sich warnen zu lassen. Heute geht die Warnung aus. Sie wird heute, zum Beispiel jetzt, zum Ausdruck gebracht. Ja, meinen Sie wirklich, die Regierenden, die Herrscher in Deutschland, in Österreich, in anderen europäischen Ländern, die kümmern sich einen Deut drum, was Gott dazu zu sagen hat? Sie werden töricht genannt, die nicht verstehen, sich warnen zu lassen. Nun, kehren wir jetzt zurück zu Sprüche 17, aber halten Sie jetzt Ihren Finger auch in Buch Prediger. Sprüche 17 und in Vers 7. Es steht einem Toren nicht wohl an, von hohen Dingen zu reden, viel weniger einem Edlen, dass er mit Lügen umgeht. Wir sehen mehr und mehr die Herrschenden dieser Welt, wie sie lügen, wie sie Versprechen abgeben, die sie nicht halten, wie sie Menschen etwas mitteilen, was von vornherein schon eine Lüge war. Ja, die Edlen tun das nicht, aber in der von Satan inspirierten Herrschaftsstruktur dieser Welt gibt es eben solche Edlen nicht. Die Edlen finden sich in Gottes Kirche, aber nicht in dieser Welt. Das ist der Unterschied. Und wenn jemand berufen wird, dann soll er zu einem edlen Person, zu einer edlen Person werden. Er kann es nicht, wenn er diesem Rechtssystem und diesem Herrschaftssystem und diesem Wirtschaftssystem und dem religiösen System und in dem System, das uns die Bildung gibt, wenn er da weiter mitwirkt und mitmischt. Natürlich schon gar nicht als Politiker. Prediger, Kapitel 10, Vers 16. Prediger, Kapitel 10 und Vers 16. Wehe dir, Land, dessen König ein Kind ist und dessen Fürsten der frühe Tafeln. Wehe dem Land, dessen König ein Kind ist. Das muss jetzt nicht unbedingt ein junger Mann sein oder eine junge Frau. Es kann ein alter Mann sein, der sich wie ein Kind oder kindisch benimmt, der weisen Rat ablehnt, der sich nicht warnen lässt, der in die falschen Dinge sein Vertrauen setzt. In Jesaja Kapitel 3 wird diese Warnung wiederholt. Jesaja Kapitel 3 und in Vers 4 zunächst einmal. Jesaja 3 und Vers 4. Und ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Nun, die Lutherbibel 2009 schreibt, ich will ihnen Jünglinge zu Fürsten geben und Kinder sollen über sie herrschen. Aber wie gesagt, Kinder können eben auch alte Menschen sein, die lügen und die sich kindisch und unvernünftig und töricht verhalten. Auch in Jesaja 3 und Vers 12. Mein Volk, das heißt hier, seine Gebieter üben Willkür und Wucherer beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Ja, das ist heute vielleicht wahrer, als es jemals zuvor der Fall war. Und es wird nur noch schlimmer werden. Aber wo es hier heißt, mein Volk, seine Gebieter üben Willkür und Wucherer beherrschen es, da schreibt die Lutherbibel 2009, Kinder sind Gebieter meines Volkes und Frauen herrschen über sie. Ich glaube, man muss da nicht allzu viel mehr noch dazu sagen. Noch ein Beispiel in Sprüche, Kapitel 28. Sprüche 28. Und in Vers 2. Um des Landes Sünde willen wechseln häufig seine Herren. Aber durch einen verständigen und vernünftigen Mann gewinnt das Recht Bestand. Wir werden das in einigen Ländern sehen, wie schnell sich da die Regierungspositionen ändern. Wir haben jetzt eine Koalition in Deutschland. Also wie die Koalition zustande gekommen ist, mit solchen gegensätzlichen Ideen, die da herrschen. Wie lange wird die Bestand haben? Die meisten meinen sicherlich keine 4 Jahre. In Israel die gleiche Situation, da gibt es eine Koalition von unglaublich verschiedenen Ideen. Aber die haben es nur deshalb gemacht, um eben den Netanyahu abwählen zu können. Die Bibel verdammt ungöttliches Verhalten. Und das Ausgeben von Steuern für total verschwenderische, unnütze und auch gottlose Zwecke gehört zu ungöttlichem Verhalten der Regierenden. Gar keine Frage. Wie unterschiedlich wird es im Millennium sein? In Micha Kapitel 4, hoffentlich finden wir es jetzt zusammen schnell. Micha Kapitel 4, wie sagte nach dem Buch Jona, da lesen wir, so wird es aussehen. Achten wir auf die Worte. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und, wie es heißen sollte, seinem Feigenbaum wohnen. So schreibt es die Lutherbibel 2009. Und niemand wird sich schrecken. Sie werden Privatbesitz haben. Sie werden im Wohlstand leben. Ein Grund dafür ist, dass es dieses wahnsinnige Steuersystem des Menschen nicht mehr geben wird im Millennium. Es wird lediglich das göttliche System existieren, von dem wir anfänglich gesprochen haben, aber nicht dieses schreckliche System, das die Menschen ausbeutet und verhindert, dass man wirklich wohlhabend sein kann. Jedenfalls gilt das für die meisten. In Jesaja Kapitel 10 und Vers 6, da wird davon gesprochen, dass in der Zukunft eine europäische Macht unter einem deutschen oder österreichischen Führer Amerika angreifen wird. Amerika, England, möglicherweise andere englisch sprechende Staaten. Aber in Jesaja Kapitel 10 und Vers 6, da wird gesagt, warum das geschehen wird. Denn Gott sagt, ich sende ihn, also diesen König von Assyrien, Assyrien ist natürlich heute in Deutschland und Österreich zu finden, ich sende ihn wieder ein gottloses Volk. Ein gottloses Volk. Und gebe ihm Befehl, wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere. Warum? Nun, weil zunächst einmal diese Regierungen von England, Amerika, Australien, Kanada möglicherweise, das Volk ausplündern. Und deswegen wird jetzt die europäische Macht von Gott benutzt, um jetzt diese Nationen auszuplündern. Aber das Problem ist, diese europäische Macht ist in keiner Weise gerechter. Die plündern nämlich genauso aus oder vielleicht sogar noch schlimmer. Und so wird Gott auch sie dann bestrafen für ihr gottloses Verhalten. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Steuern, die in unglaublicher Weise eine Höhe erlangt haben, die beispiellos ist in der zumindest Geschichte der verschiedenen letzten Jahrhunderte. Das ist gottloses Verhalten. Und ich möchte Ihnen hier zum Abschluss einmal kurz etwas vortragen, was ich aus dem Internet mir geholt habe, um zu zeigen, wie das in Deutschland und Österreich aussieht. Nun, wie ich sagte, je höher die Steuerlast ist, umso ungerechter die Nation in Gottes Augen. Deutschland ist weiterhin das Industrieland, das Alleinstehende und Doppelverdiener am höchsten mit Steuern und Sozialabgaben belegt. Ein Single mit Durchschnittsverdienst musste demnach im Jahre oder im Vorjahr 2021 38,9% seines Gehalts in Form von Steuern und Sozialbeiträgen an den Fiskus abführen. Damit verdrängte Deutschland erneut Belgien mit 38,4% und Litauen mit 35,8% auf die weiteren Plätze. Im Jahre 2020 wurde in Deutschland insgesamt 739,7 Milliarden Euro Steuern vor der Steuerverteilung von Bund, Ländern und Gemeinden eingenommen. Was ist mit diesen Milliardengeldern geschehen? Was ist damit geschehen? Wie werden diese Gelder verschwendet und verschleudert? Alles dies ist ungerecht in Gottes Augen. Wie sieht es mit Österreich aus? Auch nicht viel besser. Ein Jahreseinkommen unter 11.000 Euro ist steuerfrei, heißt es hier. Das Einkommen von 11.000 bis 18.000 Euro wird mit 20% versteuert. Von 18.000 bis 31.000 Euro, auch nicht so hoch, sind es 32,5%. Zwischen 31.000 und 60.000 sind es 42%. Und von 60.000 bis 90.000 sind es 48% Steuern. Das heißt, dass die meisten Steuern in der Welt von Frankreich bezahlt werden, nämlich 46,2%. Nun, in Amerika heißt es, dass 7 oder 70 Cent von einem Dollar Verdienst in Steuern abgehen. Ich meine, das sind astronomische Zahlen. Das sind unglaublich ungerechte und gottlose Zahlen. Das ist das menschliche Steuersystem. Wie ich sagte, wir haben keinerlei Berechtfertigung, unsere Steuern nicht zu zahlen. Aber wir müssen begreifen, in welch einer gottlosen Welt wir leben. Und wir müssen zu Gott, dem Vater, beten, dass er sein Reich auf Erden errichten wird. Und zwar schnell, so schnell, wie es eben geht, dass er den Sohn, Jesus Christus, seinen Sohn auf diese Erde schickt, um das Reich Gottes hier zu errichten, um die Herrschaft Gottes zu errichten, um diesen Wahnsinn auch des menschlichen Steuersystems total abzuschaffen. Die Regierungen dieser Welt werden vernichtet werden. Sie werden ersetzt werden durch das Reich Gottes. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Und dann wird Wohlstand herrschen auf dieser Erde, weil zumindest dieses wahnsinnige Steuersystem nicht mehr existieren wird, weil es keine Kriege mehr geben wird, weil man nicht mehr Armeen finanzieren muss mit diesen Geldern. So wird es aussehen. Das werden wir hoffentlich bald, hoffentlich in unserer Zeit noch, solange wie wir älteren Menschen noch leben, erleben. Und deswegen sollen wir beten, dass Gott sein Reich hier auf Erden bald errichten wird. Und dieser Tag, der kann nicht früh genug kommen. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihren Arbeit Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.